Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute ist bei mir zu Gast Bastian Bärenfinger. Er ist Autor, Keynote-Speaker und Gründer und bevor er in die Selbstständigkeit ging, war er 14 Jahre in der Konzernwelt tätig und kennt somit beide Seiten. Wir sprechen heute darüber, warum Organisationen den Mensch zu wenig in den Mittelpunkt rücken und warum der Satz Human is the next big KPI so wichtig und richtig ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem letzten Einzelinterview von New Work Now in 2024. Moving the chains, creating the new.
Together we are building unity. Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business-Podcast mit Kira Marie Krämer.
Lieber Bastian, herzlich willkommen bei New Work Now. Schön, dass du zu Gast bist. Und wir haben uns ja kennengelernt, als wir zusammen in einem Panel waren auf dem Big Bang Festival. Und jetzt bist du hier zu Gast im Podcast. Ich freue mich wirklich sehr und bin gespannt, was du sagst auf die allererste Frage, die New Work Now-typische Frage. Womit hast du dein erstes Geld verdient?
Ja, liebe Kira, vielen Dank erstmal, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Machen wir quasi heute ein digitales Panel, wir beide. Ja. Mein erstes Geld, zur Schulzeit noch, denke ich, Ferienjob. Ich habe an so einem Krebsstand gearbeitet, habe Krebs gemacht in den Sommerferien. 3 Wochen und habe ordentlich Kohle verdient. Und dann passierte vor allem etwas, es fiel jemand aus und ich konnte die zweiten 3 Wochen auch noch arbeiten. Also ich war stinkereich irgendwie gefühlt nach den Sommerferien, für damalige Verhältnisse natürlich. Habe auch relativ schnell alles wieder verprasst. Und was vor allem passiert ist, ich habe echt jahrelang Schwierigkeiten gehabt, dann Krebs zu essen. Weil das kannst du dir nicht vorstellen, das ist mega cool. Aber ich habe diesen Geruch jeden Tag in der Nase gehabt. Und ich glaube, auch jeden Tag Krebs gegessen. Also ich war da erstmal geheilt von.
Das glaube ich. Sind denn deine Krebs, wenn du sie heute machst, so richtig perfekt?
Ich habe nie wieder einen gemacht.
So gebrandmarkt.
Gehe ich irgendwo welche kaufen, aber das funktioniert, wie gesagt, auch noch gar nicht so lange wieder. Also das hat Eindruck hinterlassen.
Ja, ich glaube, das prägt einen dann wirklich, ne? Das ist auch, ich habe mal bei P&C gearbeitet und habe dann da wirklich so viele Klamotten gefalten, dass mir zu Hause Klamottenfalten gar nicht mehr Spaß macht, weil ich dann immer daran zurückdenke,
Ich dachte, das wäre jetzt sehr ordentlich bei dir.
Nee, also ich bin zwar Sternzeichen Jungfrau, aber die ordentliche Person hier im Haushalt ist auf jeden Fall mein Mann. Ich bin da nicht so, ich bin eher so das kreative Chaos. Aber mein Vater sagt immer, der ist genauso und der sagt immer, solange man in seinem Chaos alles findet, ist es ja in Ordnung.
Ja, es gibt auch irgendwie so einen Spruch zu, ne? Wenn so ein zum Schreibtisch, wenn der chaotische Schreibtisch den Geist einer Person darstellt, was hat dann ein leerer Schreibtisch zu sagen?
Oh ja. Also ihr Lieben, wenn ihr jetzt leere Schreibtische habt, packt da ganz, ganz schnell was drauf, denn sonst ist da nichts in eurem Gehirn. Nein, Quatsch. Aber gehen wir doch einmal in das Thema des heutigen Podcasts. Ich freue mich sehr, dass wir darüber sprechen. Ich glaube, da haben wir so im Detail nämlich noch nie richtig drüber gesprochen. Und einmal, damit die ZuhörerInnen dich jetzt mal ein bisschen besser kennenlernen, du bist Gründer von Siomo, einer Strategieberatung für Kultur- und Organisationsentwicklung. Und ich habe es ja eben im Intro schon gesagt, du warst vorher in Konzernen tätig, unter anderem bei Henkel oder L'Oreal und heute bist du zu 100% selbstständig. Wie hat sich denn dein Blick seitdem auf die Arbeitswelt verändert? Was hast du von den Konzernen mitgenommen, was du heute anwenden kannst?
Von den Konzernen habe ich sicherlich in mein Chaos und meine Kreativität viel Struktur mit übernommen und eben auch Organisation. Das war sehr hilfreich und wenn du ein kreativer Geist bist, dann hast du da auch eine Menge zu lernen. Das auf jeden Fall. Aber auch, wenn du, wie gesagt, vielleicht kreativ bist und Ideen hast, dann funktioniert das in diesen starren Strukturen heute eben nur sehr bedingt. Und dadurch hat sich natürlich jetzt meine Welt extrem verändert in der Selbstständigkeit. Ich hatte Lust auf das Abenteuer und den Sprung, mal abgesehen davon, dass für die Themen, glaube ich, heute auch eben in einer zunehmend digitalen Welt und vor allem jetzt, wo künstliche Intelligenz eben auch sehr reinknallt, dass der Bedarf eben total da ist, kann ich heute mit meiner Kreativität und Ideen natürlich anders arbeiten. Wenn ich heute eine Idee habe, dann mache ich das einfach. Und entweder man gewinnt damit oder man lernt was davon. Aber das ist natürlich eine ganz andere Arbeit, ja.
Ich finde es so schön, dass du sagst, wenn du heute eine Idee hast, dann machst du einfach. Ich habe nämlich in den letzten Wochen auch so, ich bringe jetzt Newsletter raus, einmal wöchentlich, mit so Impulsen, jede Woche einen Impuls, damit man so die Karriere weiterentwickelt. Und da habe ich über Glaubenssätze geschrieben, weil uns ja immer so Glaubenssätze begleiten oder auch jetzt ist das Thema Overthinking, weil man sich ja auch teilweise so bremst und gar nicht, wie du sagst, in dieses einfach mal machen kommt. Deswegen schön, dass du das tust und dir die Selbstständigkeit ja wahrscheinlich dann auch eine gewisse Freiheit gibt dahingehend, oder?
Ja, total. Overthinking ist interessant, weil ich denke, Denken ist per se eine richtig gute Eigenschaft. Also es ist gut, dass wir das können. Glaube ich, heute auch extrem gefordert. Wenn wir, wie gesagt, Digitalisierung sehen, künstliche Intelligenz, ja, also aktuell bewerten wir ja noch irgendwie, was kommt da raus, was wird mir da ausgespuckt. Da kommen eben so Themen wie kritisches, analytisches Denken, auch gepaart mit Kreativität natürlich ins Spiel.
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reise-Upgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Overthinking ist natürlich nochmal ein anderer Part. Also wie du sagst, klar, irgendwann muss man dann vielleicht mal loslegen und ausprobieren und eben auch über den Prozess dann lernen. Also ein Stück weit iterativ vorgehen, was ja ein modernes Buzzword geworden ist. Aber genauso ist es. Und ich glaube, so war es eigentlich auch schon immer. Mhm. Also so haben ja auch große Organisationen früher mal angefangen. Da hatte irgendwer eine Idee, also ich aus der Beauty-Branche kommt, irgendwer hatte eine Idee, wir machen jetzt mal ein flüssiges Shampoo oder so. Und dann brauchst du ein paar Leute, die dir helfen, das irgendwie herzustellen, und dann geht das los. Und irgendwann merkt man ja, ist erfolgreich, jetzt brauche ich ein paar mehr Leute, wir bauen mal irgendwie Vertrieb und sowas auf. Und so wächst dann auf einmal eine Struktur. Aber diese grundsätzliche, anfängliche Kreativität und Idee, das hat eigentlich jede Organisation gehabt. Und das ist vielleicht auch etwas, was heute in den harten Strukturen eben ein bisschen abhanden gekommen ist. Da macht man dann irgendwie Kreativmeetings oder dann gibt es noch eine Taskforce hier und ein Komitee over there und so weiter. Genau, aber es war, glaube ich, eigentlich schon immer so. Irgendwer hat eine Idee und hat losgelegt.
Ja, das ist schön, dass du das sagst. Wir haben nächste Woche nämlich Thomas Jenewein zu Gast unter anderem. Wir sprechen in einer Folge über KI. Es sind noch zwei andere Personen zu Gast, aber er ist bei SAP und er ist schon so lange bei SAP. Da war SAP noch klein und die haben ja auch mal so angefangen. Ne? Also das kann man sich ja von Konzernen gar nicht so irgendwie vorstellen, weil die heute so riesig und etabliert sind, dass die ja auch mal ganz klein angefangen haben und wahrscheinlich auch so angefangen haben, wie du gerade beschrieben hast. Du bezeichnest ja deine Gründung selbst als das Büro der guten Entwicklung. Erzähl uns doch gerne mehr über deine Vision hinter der Gründung.
Also das ist ein Claim, ich weiß nicht, der ist irgendwie mal entstanden. Ich fand das Wort Agentur irgendwie nicht mehr cool. Dann habe ich es Büro genannt und die gute Entwicklung, habe ich gedacht, wäre eine gute Idee. Eine gute Entwicklung könnten wir hier gebrauchen. Egal, organisatorisch, gesellschaftlich, auch politisch. Wenn wir uns heute anschauen, was für eine Sprache wir mittlerweile anschlagen, was für eine Stimmung wir erreicht haben, dann ist eine gute Entwicklung doch vielleicht irgendwie eine gute Idee. Und das wäre natürlich toll, das irgendwie zu erreichen und begleiten zu können und vielleicht auch anzustiften irgendwie. Und ich glaube, dass Menschen per se irgendwie ein total großes Interesse an einer guten Entwicklung haben. Es gibt die Selbstbestimmungstheorie, die besagt, es gibt so drei essentielle menschliche Grundbedürfnisse. Es gibt natürlich eine ganze Menge, aber man kann das eben sehr gut runterbrechen. Die drei sind soziale Eingebundenheit, Kompetenz und Autonomie. Also soziale Eingebundenheit ist eben, ja, wir sind Herdentiere, wir wollen miteinander sein, alleine vereinsamen wir. Autonomie am Ende ist eben nicht Anarchie, sondern wir wollen schon mit Rahmen und Regeln, aber vielleicht ein Stück weit selbstbestimmt. Ich will, dass meine Meinung hier gehört wird, dass ich mich einbringen kann. Da bekommen dann übrigens auch so moderne Buzzwords wie selbstlernende Organisation, selbstbestimmte Team, psychologische Sicherheit und so eine ganz andere Tiefe, finde ich, wenn man das durchdringt. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist eben der zweite Part, das Thema der Kompetenz. Da geht es eben um Entwicklung. Also wir wollen ja kompetent sein, wir wollen auch kompetenter werden. Wir wollen uns entwickeln, wir Menschen, für uns selber, aber auch wir wollen sehen in Organisationen und auch in Projekten und auch in Gesellschaft, dass es vorwärts geht. Wenn das nicht passiert, empfinden wir Langeweile. Das unterscheidet uns vom stehenden Gewächs oder von Affen oder so, ich weiß es nicht. Und wenn man dann irgendwie dreimal gehört hat, ja, coole Idee, machen wir auch nicht, dann wird es eben dünn irgendwie. Und deshalb also Kompetenz ist so die Sehnsucht nach Entwicklung und eben hoffentlich einer guten Entwicklung.
Das ist so schön, weil du hast gerade so diesen Satz gesagt, Kompetenz ist Sehnsucht nach Entwicklung. Und Julia hat uns ja quasi hier für diesen Podcast connected und sie meinte auch so, sie hat dein Buch gelesen und gefühlt war jeder Satz so eine Headline, so wie du es gerade gesagt hast. Und ich finde es so schön, weil du sprichst auch so, wie du schreibst. Es ist ähnlich gewesen bei John Strelecki, der bei uns hier im Podcast war, also der Autor von Café am Rande der Welt und Big Five for Life. Und
das ist aber ein großer Blumenstrauß jetzt. Vielen Dank.
Ja, aber ich finde es schön, wenn AutorInnen wirklich so sprechen, wie sie schreiben. Und das ist bei dir auch einfach der Fall. Und einfach mal, um dann Einblick zu bekommen, was das für ein Schreibstil ist, weil ich finde immer so, durch das Cover kann man nicht direkt greifen, okay, was ist das jetzt für ein Buch? Würde ich gleich mal gerne was vorlesen und erstmal den Titel des Buchs nennen. Das heißt, Krise kann mich mal, Digitalisierung, New Work, Transformation und mittendrin Menschen. Das ist ja auch das Thema des heutigen Podcasts. Und es ist so ein Aufrüttlerbuch, denn du blickst kritisch auf die aktuelle Situation, also dass Fortschritt nur langsam passiert, unser Alltag von Krisen, Kriegen und Negativität geprägt ist. Und wie gesagt, ich würde gerne mal eine Passage vorlesen, Seite 8, falls ihr ZuhörerInnen das nochmal nachlesen möchtet. Wenn du einen beschissenen Prozess digitalisierst, hast du anschließend einen beschissenen digitalisierten Prozess. Diese Aussage wird oft dem deutschen Unternehmer und Softwareentwickler Markus Gärtner zugeschrieben. Das Gleiche gilt generell für Arbeit, Zeit, Geld, Gesellschaft. Wenn wir alles machen wie bisher und es einfach nur New Work nennen, weil wir eine Schaukel in den Konferenzraum hängen, sind es des Kaisers neue Kleider und wird wohl nicht funktionieren. Und ich finde das so schön, weil es so ein bisschen frech geschrieben ist. Und ich glaube, das können wir alle gebrauchen. Und deswegen fände ich es cool, wenn du uns einmal erzählst, was du den LeserInnen des Buchs mit deinem Buch mitgeben möchtest und was du vielleicht auch mit diesem Buch bewirken möchtest.
Boah, das ist eine einfache Frage, lässig gestellt, aber ich glaube, da brauche ich kurz einen Moment. Also dieses Frech funktioniert ja immer gut. Du schmunzelst da ja auch drüber. Und selbst wenn das manchmal derbe wird, dann schmunzeln Leute ja auch. Und manchmal vielleicht nur innerlich, aber die Sache ist ja wieso. Also offensichtlich kann man das rekonstruieren im Gehirn. Selbst wenn geflucht wird, kennen diese Menschen also diese Ausdrücke und Wörter und Frechheit und Witz und Charme. Und vielleicht ist das eben auch eine gute Art, schwierige Themen gut rüberzubringen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Nicht dabei, die Schwierigkeit zu vergessen, aber ich glaube, es ist eine gute Idee, harte Themen irgendwie angenehm und brauch- und sprechbar rüberzubringen. Das ist das eine. Das zweite ist, in dem Buch wird relativ viel genörgelt am Anfang und so durch alle Sparten, ja, auch Kultur, Organisation, Gesellschaft, Menschen, was für mich aus edukativer Sicht eben einfach mal so den Blick auf das große Ganze wirft. Gefühlt haben wir heute anstrengende Zeiten. Wir kriegen zum Beispiel ja auch schon seit Jahren erzählt, wir leben in so einer VUCA-Welt oder Barney oder wie das denn das Modell, das aktuelle hinter ist, ja. Und das heißt, es ist alles volatil, es ist herausfordernd, es ist sehr komplex und so weiter. Und dann denke ich immer, naja, das sind doch keine guten Treiber. Also das klingt ja schon total anstrengend. Da habe ich ja eigentlich schon gar keinen Bock mehr. Und so aus rein edukativer Sicht, wie gesagt, finde ich das wichtig, da mal einen Blick auf das große Ganze zu werfen und mal zu verstehen, hey, was ist hier eigentlich gerade los auf diesem Planeten? Warum fühlt es sich anstrengend an? Wieso geht es vielleicht langsam vorwärts? Weil wir uns dessen überhaupt irgendwie selten bewusst machen, was hier jeden Tag auf uns einprasselt. Wenn du Nachrichten anmachst, wenn du guckst, wie gesagt, was politisch abgeht, was wirtschaftlich abgeht und so weiter, das sind einfach extrem herausfordernde Zeiten, gepaart mit extrem viel Wandel und Komplexität, was wir heute zu durchdringen haben. Und deshalb finde ich, ist es wichtig, da vorne mal einmal irgendwie einen Blick auf das große Ganze zu werfen, um dann aber natürlich im weiteren Verlauf des Buches eben zu verstehen, okay, wie durchdringen wir denn jetzt diesen Wandel, die Komplexität? Und wie kommen wir ins gute Handeln? Und warum müssen wir heute tatsächlich anders Team sein, als das am Fließband der Industrialisierung der Fall war? Und auf welche Fähigkeiten kommt es dann da eben an? Nicht nur in der Zusammenarbeit, sondern eben vor allem auch in einem zunehmend digitalen Zeitalter.
Sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Und es ist wirklich so, dass wir mit so viel zu dealen haben gerade und wir damit einfach so zurechtkommen müssen. Und es sich so viel weiterentwickelt oder auch passiert in der Welt, dass man, glaube ich, manchmal gar nicht weiß, wo fange ich jetzt an, wo höre ich auf, was kann ich wirklich tun als Einzelperson. Deswegen, das Buch hat wirklich nur ein paar Seiten. Wie viele sind es genau? Ich blätter hier gerade mal. Siehst du, auch um die 100, ähnlich wie meins. Das kann man einfach mal so weglesen.
Ich habe das mal in 4 Stunden gelesen. Das kann man machen, wenn man möchte. Das ist so ein Buch fürs Wochenende. Und das war jetzt auch eine witzige Anekdote. Der Verlag fragte dann irgendwie, glaube ich, irgendwie so ein bisschen locker, suffisant, aber wie nur 100 Seiten? Ich sage, ja, ist auf den Punkt. Ist kein Lala.
Ja, so wie diese, es tut mir leid, ihr Lieben, aber diese 300 Seiten, auch tollen Bücher, aber manchmal, ich lese gerade hier Atomic Habits und das ist auch meiner Meinung nach ein Ticken zu lang oder im Grunde gut ist auch ein Ticken zu lang. Also das könnte man, glaube ich, alles runterbrechen. Ich weiß gar nicht, warum es immer so 300, 400 Seiten braucht bei solchen Büchern.
Deswegen. Das ist in, auch in Organisation wieder, das muss dann wieder eine 300 Seiten PowerPoint sein. Nee, also wenn man das nicht irgendwie simpel erklären kann, hat man es vielleicht nicht verstanden, klassisch.
Ein Buch auf den Punkt, sehr, sehr gut. Eine Sache möchte ich noch von dir erklärt bekommen. Ich glaube, wir alle, die hier zuhören. Du sagst, New Work ist Taylorismus für Faule. Was steckt dahinter und wie könnte denn echte Transformation deiner Meinung nach aussehen?
Das hat mal angefangen mit New Work ist nicht schöner wohnen. Also nur weil wir jetzt die Bude frisch streichen und fancy Drinks irgendwie rüberfahren, steigt ja per se nicht die Laune, sondern da sind eben andere Themen wichtig. Und das hat ja auch schon vor einiger Zeit angefangen, als Unternehmen irgendwie so eben so neue Workplaces eingeführt haben, Open Space und so. Die ersten Hardliner, die haben ja damals die Wände alle wieder hochgezogen nach einem halben Jahr, weil die gesagt haben, es ist mir zu laut hier. Und das ist, glaube ich, das passiert, wenn wir die Themen eben nicht gut durchdringen. Ja, wenn wir, und da verändert sich aber nochmal durch Digitalisierung und gerade auch durch künstliche Intelligenz jetzt, glaube ich, die Arbeit wirklich extrem. Wir müssen eben diese neuen Arbeitsplätze als mehr als Kooperationsarenen verstehen, wo man eben miteinander ringt, vielleicht auch harten Diskurs führt, die Themen treibt, Entwicklung betreibt, in den Kernteams vielleicht bespricht, was zu besprechen ist, bevor man dann nach Hause geht und seinen Job erledigt. Also vielleicht erübrigt sich da auch mal so eine Diskussion über Hybrid oder muss ich jetzt wieder 5 Tage ins Office zurück, wenn wir Arbeit heute anders verstehen. Und so hat das mal angefangen und ich habe das dann eben nochmal einen Schritt weiter getrieben und habe gesagt, New Work ist mittlerweile so Taylorismus für Faule. Taylorismus ist so die Vereinfachung der Dinge, die Vereinfachung der Arbeit. Winslow Taylor hat es berühmt gemacht, der kam eben damals mit der Stoppuhr bei Ford ans Fließband und hat gesagt, hier pass mal auf, 14 Leute schrauben den ganzen Tag eine Karre zusammen, das geht doch viel schneller. Und du, Kira, du machst jetzt die nächsten 32 Jahre das rechte Vorderrad. Mit 360-Grad-Bewegungen würde Frank Dopeide erzählen und komme jetzt bloß nicht auf die Idee, irgendwie rechte und linke Hand zu verwechseln, weil dann wäre es ineffizient. Und also so konnte man eben Arbeit vereinfachen, die Dinge, also heute würde man wahrscheinlich sagen, in Sprints zerlegen und jeder wusste, was zu tun ist und am Ende kommt irgendwie eine Karre raus. Und das hat eben gut funktioniert in einer Welt, die kompliziert war, weil ein Auto bauen ist ja durchaus eine komplizierte Angelegenheit. Das wird aber nicht mehr funktionieren in einer Welt, die so komplex geworden ist, wie sie heute ist, in der wir eine unfassbare Zeitverdichtung erleben, in der wir immer mehr und immer gleichzeitiger tun. Und die Headline New Work ist Taylorismus für Faule ist eben auch so ein bisschen auf das gemünzt, was zum Wandel heute eben teilweise so abgeht. Also man versucht es eben mit einfachen Lösungen für komplexe Fragestellungen. Das verkauft sich in der Beraterlandschaft auch immer ganz hervorragend, funktioniert aber am Ende nicht.
Ich glaube, in der Beraterlandschaft verkauft sich sowieso ganz vieles toll, was dann nicht funktioniert. Aber gut, anderes Thema. Ich glaube, separate Podcast-Folge.
Die Zeit ist, wie gesagt, wild geworden, komplex geworden. Aber Organisationen und Menschen sind das sowieso schon immer gewesen. Menschen sind komplex, individuell, manche sogar verrückt. So, spätestens da wird es ja spannend.
Auf jeden Fall. Was hast du denn, weil wir gerade über die Menschen sprechen, so Tipps für Menschen, die gerade zuhören und die trotzdem, was alles so passiert, was sie für Herausforderungen haben, dann aber auch denken, okay, ich möchte positiv nach vorne schauen, ich möchte was tun. Was gibt es da für Tipps oder vielleicht auch sogar Handlungsempfehlungen?
Ja, Handlung, Handeln. Also ich glaube, gegen Lähmung hilft Action. Irgendwie Dinge zu unternehmen, vielleicht nicht blind, sondern nachdenken hatten wir ja eben auch, ist schon auch wichtig, aber dann irgendwie mal loszulegen. Gegen Angst hilft Klarheit in meiner Welt, also Informationen ranholen, austauschen, Netzwerken, verschiedene Perspektiven heute einholen und dann eben loslegen und vielleicht auch irgendwie so einen positiven, innovierenden Ansatz für einen selber zu finden. Bei mir ist das Glas halt nie halb leer. Also meins ist eigentlich immer randvoll irgendwie.
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reise-Upgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Und das kann man, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen lernen. Also selbst wenn die Zeiten irgendwie gerade super anstrengend sind und manchmal man nicht so weiß, wie soll es weitergehen oder was wäre jetzt gut oder was ist richtig. Oder auch noch anders, wenn ich irgendwie Dinge höre, die mich erschlagen, die mich erdrücken oder wo ich denke, was für ein Quatsch. Und ich irgendwie so ein bisschen die Einstellung entwickle und sage, 10% sind irgendwo immer was Gutes drin. Dann kann ich damit vielleicht irgendwie vorwärts gehen und Themen treiben. Also Beispiel irgendwie, keine Ahnung. Okay, das war jetzt gerade wirklich irgendwie Schrott, aber was mir an deinem Projektmanagement gut gefallen hat oder was mir an der Idee gut gefallen hat und dann Themen eben irgendwie weitertreiben, um da so ein bisschen in die Vorlage zu kommen. Also ich glaube, irgendwie jetzt fahren und den Kopf in den Sand strecken ist halt irgendwie komplett falsche Strategie.
Auf jeden Fall, wir brauchen Menschen, die Dinge in die Hand nehmen, die was tun und ob es jetzt perfekt ist oder nicht, das ist dann im Endeffekt erstmal egal, weil es ist ja meistens so, wenn man irgendwas startet, wird es am Ende meistens anders, als man jetzt am Anfang dachte. Deswegen einfach mal anfangen und mal gucken, wo die Reise hingeht. Das habe ich auch mehr verinnerlicht, weil ich war auch sehr, sehr lange oder bin auch teilweise so ein Overthinker. Deswegen einfach mal machen, können wir uns abschauen von dir.
Ich glaube, deshalb ist tatsächlich auch so dieser Slogan, diese Idee von Human is the next big KPI entstanden, weil nicht so the next big thing, also irgendwie so das nächste coole Teil irgendwie, sondern KPI. Wir brauchen hinter den Themen, die wir gerade besprochen haben, auch schon eine klare Idee, wie können wir das machen, wie können wir das angehen und warum ist das halt wirklich wichtig, ne?
Ja, du hast es gerade angesprochen, Empathie. Was ist das denn für dich? Du bist ja auch noch Empathie-Trainer, zertifiziert, Agile-Coach und Business-Trainer. Hol uns dazu doch mal ein bisschen ab.
Ja, ich habe ja gerade gesagt, da findet man so wissenschaftliche, verkopfte Antworten. Es gibt natürlich noch viel mehr als Empathie. Wenn wir heute irgendwie ein gutes Zusammenspiel gestalten wollen, auch das kann man, glaube ich, mit sozialer Kompetenz sehr gut und einfach ausdrücken. Aber weil du nach Empathie fragst, also die schönste Definition, die ich mal gehört habe, ist von meiner Trainerin eben, von Marie Miyashiro, die hat gesagt, Empathie ist, we create human connections through feelings and needs. Also wir bauen menschliche Verbindungen über Gefühle und Bedürfnisse auf. Und menschliche Verbindung ist eben einfach keine Einbahnstraße, weil das ist so eine Standardantwort, die du auch immer wieder hörst, dass Menschen sagen, ja, Empathie ist für mich, dass ich mich in andere gut hineinversetzen kann. Dass ich denke, verstehe, was sie denken oder fühlen und so weiter. Ich dann immer denke, also geht das wirklich? Also vielleicht bis zu einem gewissen Grad. So erstens. Zweitens, das ist eben keine Einbahnstraße, wie gesagt. Human Connection, menschliche Verbindung, sondern es hat auch vielleicht was mit mir zu tun, wenn ich im Gespräch bin, im Kontext irgendwie. Ja? Warum regst du mich schon den ganzen Tag auf? Warum liebe ich etwas? Warum hasse ich etwas? Warum finde ich etwas gut? Das sind ja dann eben vielleicht Gefühle. Dahinter verstecken sich Bedürfnisse nach Liebe, Anerkennung, Wertschätzung, Konnektivität, wie auch immer. Und wenn ich aber vor allem verstehe, dass es nicht nur um den anderen geht, sondern dass es auch um mich geht, wenn ich das mal so eine Millisekunde in meinem Denken etabliere, dann öffnet das so einen Raum zwischen Reiz und Reaktion, bevor ich direkt wieder ausflippe, weil ich irgendwas höre, was mir gerade nicht passt. Dann verändern sich da auch die nachfolgenden Punkte, wie Kommunikation, wie Nachdenken und so weiter. Und vor allem, wenn ich verstehe, dass Empathie nicht nur das Gegenüber ist, der Gegenüber, sondern ich auch, dann kann ich aus diesem Ich und aus diesem Du ein Wir bauen. Dann bekommt vielleicht auch so ein softer Begriff wie Empathie eine gewisse Struktur, macht das anfassbar. Ich, du, wir. So, verbinde das mal vielleicht noch mit dem, was wir vorhin schon gesagt haben, soziale Eingebundenheit, Kompetenz, Autonomie. Da kannst du alleine daraus schon eine Charta an Werten und Verhaltensregeln bauen. Ja, was bedeutet das für mich? Was erwarte ich vielleicht von den anderen? Und die entscheidende Erfolgsvariable ist natürlich das Wir. Wann sind wir hier sozial eingebunden? Wann sind wir hier kompetent? Und wann können wir hier auch noch irgendwie Themen treiben?
Ja, und da können wir auch gerne mal drüber sprechen, weil KPIs, also ne, so Zahlen, Daten, Fakten sind ja für viele Manager in Organisationen auch im Hinblick auf Veränderung, Innovation super, super wichtig. Und du sagst, eine KPI ist der Mensch. Wie genau meinst du, ist das messbar? Oder was wäre diese KPI, die du meinst?
Zum einen habe ich das ein bisschen philosophisch gemeint in Form von, ey, lass uns das jetzt mal wirklich in den Mittelpunkt rücken, weil wir erzählen ja schon seit Jahren über Customer Centricity und Employee Centricity und Kundenzentrierung und all das. Aber eigentlich redet gar keiner mit den Kunden oder Mitarbeitenden. Also ein bisschen philosophisch. Zweitens, KPI schon. Also wenn man sich heute so kulturelle Kennzahlen anschaut, ist man ja schnell bei Fluktuation oder Krankenstand, wo ich immer denke, das ist ja viel zu einfach. Das ist ja schon ein Ergebnis. Und da habe ich entweder ein gutes oder ein schlechtes. Die Frage ist doch, was muss vorher auf der Tanzfläche der Realität passieren, damit ich da gute Ergebnisse habe, damit ich einen niedrigen Krankenstand habe und eine geringe Fluktuation. Und das muss teilweise natürlich auch so ein bisschen jedes Unternehmen für sich selber beantworten. Wie können wir kulturelle KPIs da irgendwie etablieren, weil die Anforderungen natürlich unterschiedlich sind. Aber es gibt schon so Treiber, wie zum Beispiel eben das, was ich auch gesagt habe, die Selbstbestimmungstheorie. Ja? Wann sind wir hier sozial eingebunden? Wann sind wir hier kompetent? Wann können wir hier Entscheidungen treffen? Ja? Wie bewerten und wie gestalten wir heute Zusammenarbeit? Das kann man natürlich noch weiter paaren mit Performance, mit Innovationsthemen. Und ich glaube, da braucht es dann auch eine sehr ehrliche und saubere Betrachtung der Kennzahlen. Weißt du, heute wird ja zum Beispiel, wenn etwas erfolgreich war, heißt es ja, ja, ist ja klar, dass es erfolgreich war. Das war ja auch eine mega geile Kampagne. Ja, okay, cool. Wer hat die Kampagne denn gemacht? Warum war die denn jetzt cool? Also konnten wir jetzt mal wirklich kreativ sein? Konnten wir mal frech sein? Konnten wir mal Neues ausprobieren? Ist das tatsächlich von Menschen gemacht worden? Ja, oder ja, das Sales-Team war ja richtig cool drauf. Das war ja super erfolgreich. Ja, warum waren die gut drauf? So, und ich glaube, da müssen wir dann auch vielleicht einfach mal ein bisschen fairer beurteilen. Das kommt aber meistens immer erst, wenn der Druck irgendwie da ist und wenn der Stress groß genug ist. Vorher, also wenn alles gut läuft, es gibt ja kaum jemanden, der sich hinstellt und sagt, ja, hier ist alles super, lass mal überlegen, wie es in 10 Jahren aussieht. Also solche Gedankenspiele fangen ja meistens erst an, wenn der Stress irgendwie richtig am Brennen ist. Und das sagt Tobi Krüger zum Beispiel so schön, der sagt ja, Kulturarbeit wird messbar, wenn sie reale Probleme in der Organisation löst. Und dann bist du aber eben auch wieder beim Performance-Thema. Also nicht aber, sondern auch zu Recht. Ja? Und so hängen die Dinge eben zusammen. Und ich glaube, da muss man eben einen sehr holistischen Blick auf das einzelne Team, auf die Organisation werfen. Und nicht hinterher nur sagen, ja, war ja eine coole Kampagne. Oder ich habe hier irgendwie Fluktuation, Krankenstandsthemen oder so. Also
finde ich einen schönen Punkt, auch nochmal so die Mitarbeitenden mehr mit einzubeziehen. Weil klar, es ist schön, wenn man jetzt aus der HR-Abteilung nicht mehr Human Resources, sondern Human Relations oder People and Culture macht. Aber nur wenn man den oder weil man den Begriff verändert, bedeutet das ja nicht, dass sich Führung oder die Zusammenarbeit in Unternehmen verändert oder die Kultur. Also deswegen.
Naja, aber es ist schon wichtig. Also ich fand diesen Begriff humane Ressourcen schon immer äußerst schwierig. Und wir wissen ja, Sprache schafft Wahrheit. Damit fängt es auch irgendwo an. Ne? Also das ist schon wichtig. Aber klar, es müssen Actions daraus entstehen hinterher.
Ich glaube, da könnten wir ganz, ganz viele Dinge noch besprechen, was noch passieren muss und so. Jetzt nochmal zu einer Frage, was wir auch so tun können. Oder wie können wir denn in einer immer schnelleren digitalisierten Welt auch sicherstellen, dass dieses zwischenmenschliche Miteinander nicht auf der Strecke bleibt?
Also wie gesagt, ich glaube, so wie ich gesagt habe, schon erstmal wirklich den Fokus auch darauf legen, verstehen, warum der Mensch auch wirklich wichtig wird. Das hatte ich ja eben auch schon mal gesagt, wenn du zum Beispiel aktuell zumindest noch mit künstlicher Intelligenz arbeitest oder so, ja, wer stellt denn jetzt die Fragen? Wer stellt das Briefing? Wer treibt es weiter? Wie bewerten wir das kritisch, analytisch und so weiter? Dann auch das Thema Socializing in Organisationen. Also die Frage ist ja, wenn man über so Sachen wieder wie Vertrauen und Respekt und so irgendwie spricht, ja, also wie kreieren wir das denn überhaupt? Machen wir das zum Beispiel, weil wir die Zeit der Zusammenarbeit verringern, weil wir eben Vertrauen schenken, aber dafür die Zeit des Zusammenseins erhöhen? Ja, also weil wir eben das zusammen unternehmen, weil wir auch den Kaffee auf dem Flur schaffen, weil oder auch Remote-Kulturarbeit verlangt Einsatz, ja, dass wir beieinander bleiben. Und das wird jetzt vielleicht ein bisschen wild, aber ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass wir heute tatsächlich die großen Fragen irgendwie beantworten in Form von, wie wollen wir in Zukunft leben? Also Beispiel, du kannst ja in der Pflege rennen wir zusehend in ein schwarzes Loch, was Mitarbeitende angeht. Wir können uns also in Zukunft auch von einem Roboter baden lassen. Wenn wir das nicht gut finden und glauben, dass auch gerade in dem Lebensabschnitt und auch in der Situation menschliche Interaktion und Miteinandersein wichtig ist, dann sollten wir vielleicht dann auch die KPIs verändern und in Zukunft vernünftige, attraktive Arbeitszeiten, Gehälter und so weiter anbieten. Also einen kompletten Shift in der Gesellschaft oder Wirtschaftsthematik auch. Oder auch ein anderes einfaches, plakatives Beispiel. Weißt du, du kannst ja heute auch alles an Musik und Videos und so am Computer machen. Du brauchst ja gar keine Künstler mehr. Also ist auch eine Form von Kunst. Aber weißt du, was ich meine? Eigentlich will ich weiter mit dir aufs Konzert gehen und dann Bier trinken. Ich habe keinen Bock, hier immer in meinem Keller zu sitzen. So. Und das sind eben Fragen, die man sich, glaube ich, in Zukunft stellen muss. Die erste ist natürlich noch mal härter zu diskutieren, auch die Themen, die da alle dranhängen. Aber ich glaube, ja, wir müssen uns überlegen, wie wollen wir das in Zukunft haben.
Ja, und auch vielleicht noch mal gesagt, dass es nicht das eine richtig und das eine falsch gibt, sondern dass jede Person für sich entscheiden kann, möchte ich das Bier lieber mit dir virtuell trinken oder mit dir live trinken? Also ich bin auch Team Live, aber vielleicht gibt es auch manche, die dann das Reisen nicht so wollen. Also ich glaube, dass wir da auch nochmal uns nicht so von der Masse vereinnahmen lassen sollten, von dieser allgemeinen Meinung, sondern dass wir uns auch nochmal klarer darüber werden müssen, was möchte ich wirklich, wie möchte ich zum Beispiel auch geführt werden oder arbeiten und nicht nur weil jetzt alle sagen, okay, wir machen jetzt Homeoffice, dass ich dann sage, ja toll, mache ich jetzt auch, obwohl ich das gar nicht mag beispielsweise. Ne? Also da auch nochmal genau zu hinterfragen, ist glaube ich auch ganz wichtig, besonders in so einer Zeit, wo wir einfach so viel Informationen bekommen und auch nicht wissen, ist das jetzt alles wahr oder nicht, was wir da erhalten.
Ja, Punkt. Die Flexibilität haben wir zum Glück ja heute mittlerweile. Ja.
Das stimmt, das stimmt. Super, vielen, vielen Dank. Wir kommen langsam zum Ende und ich würde aber gerne nochmal so von dir wissen, was ist so ein Ausblick, den du uns geben kannst? Was hast du als Person vor? Was hast du mit deiner Gründung vor? Generell irgendwelche Future Plans?
Ja, möglichst viele Menschen erreichen natürlich. Von daher freue ich mich heute auch bei dir zu sein, möglichst viele Menschen zu erreichen, zu begleiten, aber auch möglichst viel Engagement irgendwie zu schaffen, in welcher Form auch immer. Es gibt mir die Freiheit der Selbstständigkeit heute eben auch, mir Gedanken zu machen, inwieweit ich mich engagieren kann, sozial, gesellschaftlich, vielleicht sogar politisch, ich habe keine Ahnung. Manchmal denke ich, man müsste da auch irgendwie aktiver werden und sich nicht nur aufregen. Ne? Also ich glaube, es gibt noch eine ganze Menge. Und dann auch tatsächlich diese menschlichen Themen sehr, also ganz einfach, ganz vorne erstmal sehr zugänglich zu machen. Ja, das ist, also man glaubt das ja gar nicht. Das wird ja heute so gesagt, hier Soft Skills oder Führungskräfte kriegen gesagt, du musst empathischer sein mit deinen Leuten. Und ja, wie mache ich das denn jetzt? Ne? Und dann gibt es ja ein paar Motivierte, die googeln vielleicht nochmal und dann findest du alleine auf so einen Begriff wie Empathie so total verkopfte wissenschaftliche Sachen wie, ja, es gibt emotionale Empathie, kognitive Empathie, empathische Bedenken. Also spätestens da bin ich ja geistig raus. Hab dann keinen Bock mehr irgendwie. Und das ist halt ganz interessant, weil wie gesagt, das klingt so selbstverständlich, aber ich habe das Gefühl, diese Themen sind irgendwie noch gar nicht gut durchdrungen und eben vor allem nicht gut sprechbar gemacht. Was ja hoffentlich vielleicht in dem Buch auch besser geworden ist und anders geworden ist. Das sind so die Treiber, die ich eigentlich habe. Und damit wirklich irgendwie vielleicht auch tatsächlich ein bisschen Impact generieren und einen Beitrag zu einer guten Entwicklung zu leisten, ja.
Ich denke, das schaffst du schon sehr gut und klar, man kann immer noch mehr Menschen erreichen, aber du erreichst ja schon sehr viele Menschen und da kann man dann auch stolz drauf sein und ich teile das zu 100%, dieses eloquente Geschreibe oder Gerede, das bringt uns alle nicht langfristig weiter, weil wir müssen alle Menschen erreichen und da ist eine gewisse Vereinfachung von Themen super, super wichtig, damit man auch verstehen kann, was ist das, was kann man direkt tun und nicht diese Fachwörter mit Buzzwörtern um sich werfen, nur damit man einigermaßen schlau wirkt. Also nur weil wir Bücher geschrieben haben, die jeweils circa 100 Seiten haben, sind wir nicht weniger schlau als Menschen, die jetzt ein Buch mit 300 Seiten geschrieben haben. Ich glaube, von dieser Denke dürfen wir alle nochmal wegkommen. Ja.
Das gibt bestimmt noch den Nobelpreis hier.
Schauen wir mal. Wie schön. Vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Ich möchte von dir natürlich auch noch wissen, was würdest du dem jüngeren Bastian raten?
Alles wieder also genau so machen.
Auch wieder Krebs machen?
Ja. Ja. Ja, irgendwie früh anfangen. Ich wollte immer arbeiten und wenn du dir meinen Lebenslauf anguckst, der ist halt so überhaupt nicht linear oder so. Und da bin ich zum Beispiel auf meine Eltern stolz, dass die mich und uns haben immer machen lassen. Weil ich glaube, es dann bei aller Bescheidenheit irgendwie auch zeigt, was möglich ist, wenn du irgendwie da deinem Herzen, deinem Können, deiner Leidenschaft, deiner Kreativität folgst. Ich will immer wieder genauso machen, hat mir unheimlich viel gebracht, mega viele Menschen kennengelernt, super viele Perspektiven, mega viel gelernt. Ich gucke da eigentlich ganz zufrieden zurück, ich bin happy.
Schön. glaube, das hatten wir so noch nicht hier bei New Work Now.
Ich bin happy.
Ja, dieses so, ich einfach so machen, ich bin happy, so ich bin zufrieden, so wie es gelaufen ist. Weil viele haben ja immer einen Ratschlag an sich selber, was man verändert hätte. Deswegen sehr schön, dass du das mit uns teilst. Vielen Dank. Und all die Infos zu dir als Person, zum Buch, packen wir natürlich wie immer in die Shownotes. Ich freue mich sehr, dass wir unser Panel quasi nochmal vertieft haben und dass du hier zu Gast warst. Und ich wünsche dir einen tollen Tag. Ganz liebe Grüße ins Rheinland, wenn du in Düsseldorf bist gerade.
In der Nähe, am Niederrhein, ja.
In der Nähe, sehr schön. Ja, liebe Grüße aus Hamburg und bis ganz bald. Mach's gut.
Danke dir.
Ciao.
Ciao, ciao.
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.